Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Ivo Rettig hat mehr als 40 Länder bereist und dabei umfassendes Wissen darüber gesammelt, was man sowohl bei der Planung einer Reise mit Typ-1-Diabetes als auch während der Reise beachten sollte. Vom Transport von Medikamenten und Diabetes-Equipment über Zeitumstellung bei Langstreckenflügen bis zur bestmöglichen Vorbereitung für einen Notfall. Mit Dr. Meinolf Behrens, niedergelassener Diabetologe und Sportmediziner aus Minden, spricht Ivo Rettig über den Wunsch, seine Erfahrungen weiterzugeben, seine Plattform Dialetics und den richtigen Umgang mit AID-Systemen in Ausnahmesituationen. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Aminomed, Boehringer Ingelheim, Doc Morris, IKK Classic und Lilly Deutschland.
Moin Ivo, schön, dass du Zeit hast für einen gemeinsamen Spaziergang heute bei wunderbarem Wetter, Sonnenschein, ein wunderschöner Frühlingstag. Ich bin hier im Botanischen Garten in Minden einmal mehr unterwegs. Das satte Grün umgibt mich, also gute Stimmung, gute Laune, fröhliche Gesichter um mich herum. Wo bist du denn unterwegs?
Ja, guten Morgen, Meinolf. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam den Morgensspaziergang machen. Den mache ich, es ist so Teil meiner Tagesroutine. Insofern bin ich da ganz froh, dass wir da heute gemeinsam im Gespräch sind. Ich bin gerade im Volksgarten Friedrichshain in Berlin und drehe hier meine Runde und bin tatsächlich auch umgeben von sattem, viel Grün. Es ist unglaublich schön, so den frischen Holundertrieben. Auch das ganz schön. Die riechen ja immer schon ganz gut. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf ein gutes Gespräch mit dir.
Ja, schön. Also Holunder habe ich jetzt hier noch nicht gefunden, aber reichlich schöne Düfte, da kann ich auch gut mithalten. Ja, du hast schon gesagt, du machst deinen Morgenspaziergang. Eigentlich verbinde ich mit dir, Ivo, ja eigentlich so Fun und Extremsport. Wie passt denn dann der Morgenspaziergang so in deine tägliche Routine bzw. in dein Sportprogramm?
Ja, na tatsächlich, ich versuche jeden Tag mit Bewegung zu starten, in ganz unterschiedlicher Art. Entweder mache ich morgens Yoga oder ich gehe eine kurze Runde joggen oder eben spazieren. Ich muss tatsächlich aufgrund des Blutzuckers morgens mit etwas, sag ich mal, anspruchsvollerem Sport aufpassen, weil meine eben Insulinresistenz oder Sensibilität mit Bewegung morgens sehr hoch ist und ich sonst einfach tatsächlich dann schneller in den Überzucker gerate, wenn ich morgens zu anspruchsvoll Sport mache.
Ja, okay. Wobei der Morgenspaziergang ja auch mit und ohne Diabetes einfach ganz schön ist, den Kopf mal frei zu kriegen, die Umwelt schon mal ein bisschen anders wahrzunehmen. Es soll ja heute eigentlich erstmal in erster Linie um das Thema Diabetes gehen. Und du hast ja einen Typ-1-Diabetes. Wann hast du den bekommen und was hat das mit dir gemacht, als du den Diabetes bekommen hast? Vielleicht fangen wir da einfach mal an.
Ja, die Diagnose war 2003 und ich war so mitten in der Pubertät und wollte eigentlich, ich wollte eigentlich gerade so anfangen, die Welt zu entdecken und dann kam so die Diagnose und das war damals ja ohne CGMs noch ein ganz anderes Zeitalter, viel von einem abverlangt hat mit Dokumentation, Aufschreiben und so weiter. Und das ging so ein bisschen gegen das, was ich eigentlich wollte. Insofern waren meine ersten Monate Jahre erstmal ein bisschen schwieriger, weil ich mich da so ein bisschen schwer getan habe, am Anfang mich da reinzugewöhnen. Aber ich hatte ein sehr gutes Praxisteam damals am Olga-Hospital, den Dr. Hecker noch, und bin da sehr gut vorbereitet worden, sage ich mal, und begleitet worden.
Und so Familie und Bekannte, wie haben die reagiert? Das ist ja, ich weiß nicht, gibt es einen Typ-1-Diabetes bei euch in der Familie oder bist du sozusagen der Erste?
Ich bin der Erste. Es gibt sonst keinen Typ-1-Diabetes. Meine Oma hat einen sehr leichten Typ 2. Ansonsten gibt es keinen Diabetes in der Familie. Also das war im ersten Moment eigentlich klassisch, wie ich es auch von vielen Menschen immer wieder gespiegelt bekomme, dass wir am Anfang alle nicht so richtig wussten, na, was ist denn der Diabetes überhaupt? Also wir haben die Symptome, ich hatte immer wieder sehr starke Kopfschmerzen, habe sehr viel getrunken, bis zu 9 Litern Flüssigkeit am Tag, wo meine Mutter dann irgendwann sagte, da stimmt was überhaupt nicht. Also Das müssen wir überprüfen lassen.
Die aufmerksamen Mütter.
Ja, absolut.
Also das hat sie gut erkannt und dann sind wir zum Kinderarzt, haben das testen lassen und dann war ich tatsächlich bei einem Blutzuckerwert von 939 und bin dann direkt ins Krankenhaus mit einer Flasche Wasser in der Hand beziehungsweise zum Trinken.
Das war ja 2003, das war so die Zeit, da habe ich mich, ja, ein Jahr vorher habe ich mich niedergelassen als Diabetologe, aber da war ja eigentlich, da gab es schon einzelne Sensoren so in Testphasen, aber ansonsten war das ja noch die Zeit der Insulinspritzen. Gut, Insulinpumpen gab es auch schon, aber die Sensoren noch nicht. Das war sicherlich von der Therapie erstmal noch was ganz anderes als das, was uns heute an Repertoire zur Verfügung steht. Du hast sicherlich zunächst erstmal eine Spritzentherapie gemacht oder bist du damals schon auf eine Pumpe direkt gegangen?
Ich habe angefangen mit einer Spritzentherapie. Das war ja so der Standardeinstieg. Dann hat sich bei mir aber relativ schnell rausgestellt, dass ich eben durch das, ich habe damals schon sehr viel Sport gemacht und mich sehr gerne bewegt. Das war, die Diagnose war ein halbes Jahr vor einem Tenniscamp, auf das ich mich schon sehr gefreut hatte. Und ich habe sehr viel Sport im Alltag gemacht und dadurch hatte ich immer wieder nachts mit Unterzuckerungen zu kämpfen, durch den Nachbrenneffekt. Und weil ich das damals auch ehrlich gesagt einfach noch nicht so gut durchschaut habe, wie ich das heute tue, unter anderem eben auch wegen der CGMs, weil ich heute natürlich Blutzuckerverläufe ganz anders analysieren kann, als ich das damals konnte. Man hat sich vielleicht, wenn man gut aufgeschrieben hat und viel aufgeschrieben hat, hat man oder gemessen hat, dann hat man vielleicht mal 7, 8, 9, 10 Mal am Tag gemessen. Und wenn es schlecht lief, 3, 4, 5 Mal. Und dann hat man wirklich ja nur so punktuelle Werte gehabt, anhand derer man dann den Blutzuckerverlauf testen konnte oder lesen konnte und interpretieren konnte. Und das war natürlich nicht ganz so gut, wie wir das heute können.
Genau. Und hast du jetzt heute ein AID-System, Pumpe und Sensor miteinander verbunden oder wie managst du das heute?
Ja, ich habe heute ein AID-System, bin da auch sehr dankbar für, weil mir das natürlich doch schon viel abnimmt und mir auch viele Möglichkeiten gibt, jetzt seit fast fünf Jahren. Also ich bin damals auf das erste in Deutschland zugelassene AID-System umgestiegen und bin sehr froh darüber.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich eine segensreiche Entwicklung. Also ich kann das, habe ich auch schon ganz oft gesagt, das ist einfach, Diabetologie macht auf einmal auch für die betreuenden Diabetes-Teams richtig Spaß, mehr Spaß als sonst, weil man einfach sieht, Dinge funktionieren und man kann wirklich den Betroffenen super damit helfen. Ja, du hast vorhin gesagt, Tennis hast du gespielt, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen sich auf deiner Seite bewegt, dann weiß man, dass Tennis nicht der einzige Sport ist, der dich begeistert. Du bist ja irgendwie im Fun-Sport, Extremsport, bis zum Leistungssport überall unterwegs. Was hast du, ich frage mal so, was machst du zurzeit?
Jetzt zurzeit mache ich tatsächlich aufgrund dessen, dass ich sehr viel jetzt für Dialetics gerade am Arbeiten bin, versuche ich so ein bisschen eher Sportarten zu machen, die mich runterbringen. Also gerade viel Yoga, da auch gerne, sag ich mal, ein etwas anspruchsvolleres Yoga, so Power Vinyasa oder sowas. Und ansonsten gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio, gehe morgens laufen. Und jetzt fängt der Sommer wieder an, da freue ich mich ganz besonders aufs Gleitschirmfliegen. Das wird auch nochmal spannend.
Okay, das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, überhaupt die vielen unterschiedlichen Sportarten, dann da die Zuckereinstellung hinzubekommen. Das AID-System hilft, aber ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, alle Probleme löst es beim Sport auch nicht.
Richtig, absolut. Also das ist, man muss den Algorithmus sehr gut verstehen, um ihn ergänzen zu können. Das sage ich immer. Also dass der Algorithmus funktioniert auf seine eigene Art und Weise, geht seiner Logik nach. Und wenn ich ihn verstehe, wenn ich weiß, wann er was wie von mir braucht an Information, damit er gut funktionieren kann, dann kann ich ihm das auch zur Verfügung stellen und dann können wir wirklich als Partner gemeinsam daran arbeiten, dass der Blutzucker sehr gut verläuft und gerade eben, weil er noch er weiß ja nicht, was ich tue. Das heißt, da muss ich einfach immer mehr Informationen oder so viele wie möglich Informationen dem Algorithmus bereitstellen. Und gerade eben beim Sport, wenn ich dann mit so Dingen wie dem Nachbrenneffekt damit konfrontiert werde, dass es wirklich ja über Stunden teilweise die Bewegung dann nachwirkt, dann hilft das schon, wenn ich da noch ein bisschen unterstütze.
Ja, es, es sind ja unzählige Einflussfaktoren, die zu berücksichtigen sind. 40, 50 Einflussfaktoren, die Sportart, Dauer, Intensität der Belastung. Habe ich vorher eine Hypoglykämie gehabt? Welche Therapie habe ich? Zu welcher Tageszeit mache ich den Sport? Wie ist das Klima? Bin ich im Wettkampf? Bin ich im Training? Also unzählige Faktoren. Und ich denke, man muss erstmal den Diabetes verstanden haben. Dann muss man seinen Sport kennen. Und dann muss man noch den Algorithmus kennen. Und dann kann es auch, oder dann funktioniert es auch super mit dem AID-System.
Ganz genau. Also jetzt als Beispiel heute Morgen, ja, berücksichtige ich natürlich dann auch unseren Spaziergang. Jetzt, wenn ich zum Frühstück spritze oder je nachdem, was ich esse oder was ich jetzt auch dabei habe, also das, was du gerade angesprochen hast, aus diesem Hintergrund, dadurch, dass es so viele Einflussfaktoren gibt, haben wir für unseren Online-Kurs, da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen, auch auf Dialetics zum Thema Diabetes und Sport, den sogenannten Kite-Check entwickelt. Das ist praktisch ein kurzer Check, wo ich alle wichtigen Punkte und Fragen durchgehen kann, um beim Sport an alles gedacht zu haben. Also und nicht nur schon währenddessen, sondern auch eben davor. Dieses Kite steht für Kontext, Intensität, Insulin, Tageszeit und Ernährung.
Ivo, den Kite-Check habe ich mir auf deiner Seite angeguckt. Den finde ich wirklich genial. Also es lohnt sich für alle, die Sport treiben wollen, da einfach mal zu schauen. Ja, Ivo, du hast ja praktisch deine Leidenschaft, den Sport. Und klar, wir kommen gleich noch aufs Reisen zu sprechen. Und wenn man so will, den Diabetes, wobei der ja keine Leidenschaft ist, ja letztlich zu deinem Job gemacht. Du hast eine E-Learning-Plattform gegründet, Dialetics. Wie kommt man dazu, das zu machen und was liefert uns Dialetics?
Ja, die ursprüngliche Intention war, dass es gibt so viele auch sehr wertvolle Schulungsprogramme, durch die man so läuft. Und ich habe mir gedacht, ich würde das gerne ergänzen. Nämlich genauso, wie du auch gerade gesagt hattest, die Praxisteams können da auf tolle Formate zurückgreifen. Und ich würde gerne ein Format ergänzen, wo das aus betroffenen Sicht, aber eben im gleichen Moment medizinisch geprüft aufbereitet ist, wo Professor Thomas Haag aus Bad Mergentheim als medizinischer Beirat fungiert und sozusagen unsere Inhalte prüft, dass sie auch alle medizinisch richtig sind, aber trotzdem die betroffenen Perspektive für die Patientinnen, die dann bei Ihnen in der Behandlung sind, also andere Betroffene auch zur Verfügung stehen. Und das war so meine Intention, wo ich gedacht habe, hey, ich habe so viel Expertise und so viel Erfahrung gesammelt zum Thema Diabetes und Sport, aber eben auch Reisen, wo ich dann gesagt habe, daraus würde ich gerne einen Online-Kurs entwickeln, den man sich anschauen kann zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo es gerade einem zeitlich reinpasst. Und den eben Diabetes-Teams nutzen können, um ihr bestehendes Angebot zu erweitern. Und damit ja war die Idee eigentlich von Dialetics geboren. Ganz viele unterschiedliche Patient-Experts und andere Experten, Expertinnen zusammenzuholen, zusammenzubringen und deren Wissen zu aggregieren und eben anderen Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Meine Mentorings, ich habe es deswegen eine Mentoring genannt, weil für mich damals als Jugendlicher nach der Diagnose hätte ich mir einen Mentor gewünscht, jemanden, der mir als Vorbild dient, der mir vielleicht eben Insights gibt aus seinem Leben, der mir zur Seite steht, aber eben jemand auf Augenhöhe, der mich begleitet und der es mir, sag ich mal, erspart, dass ich die ganzen Fehler, die ich sonst auf dem Weg machen würde, nochmal machen muss, um es zu lernen. Ja, sondern dass ich so eine kleine Abkürzung nehmen kann mit einem Vorbild.
Ja.
Und deswegen habe ich das Mentoring genannt oder nenne ich das Mentoring.
So, wir wissen ja, so Diabetes-Selbsthilfegruppen im Präsenzformat tun sich schwer. Ist zumindest meine Erfahrung. Hier auch die Gruppen, die es hier so vor Ort sonst gab, vor 20 Jahren große Gruppen und regelmäßig auch zu Vorträgen war, lösen sich eigentlich zunehmend auf. Ist das, was du bietest, auch eine Form der digitalen Selbsthilfe? Kann man das sagen oder würdest du das anders einordnen?
Ja, aber ich glaube, was oftmals ja bei dem Bild über Selbsthilfegruppen so in der, dass du weißt das, aber viele ja, also ich zähle mich da selber dazu, ich wusste das früher auch nicht, dass viele Selbsthilfegruppen sich ja weitaus mehr sind, als dass sie sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur zusammensetzen, miteinander reden. Was unglaublich wichtig ist, aber sie setzen sich ja zum Beispiel eben auch auf politischer Ebene ein, um die Interessen von Betroffenen zu repräsentieren und sichtbar zu machen. Und das, glaube ich, ist etwas, was weiterhin stark auch bleiben muss. Was ich sehe oder was ich erlebe, ist, dass sich die Auseinandersetzung, das Gespräch, das sich mitteilen tatsächlich ein bisschen mehr in den digitalen Bereich verlagert. Und das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass es einfach nicht so viele Menschen gibt mit Typ-1-Diabetes. Man kennt vielleicht in seinem eigenen Umfeld nicht genügend Menschen, sondern man muss sie immer erstmal suchen und finden. Und da nutzen vielleicht die Leute dann einfach auch gerne die digitalen Angebote, um sich auszutauschen, um Erfahrungen zu sammeln, auch wie es anderen damit ergeht. Und da, glaube ich, findet eine Verlagerung statt.
Das ist eigentlich auch meine Wahrnehmung und ich habe ja mich selber jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen intensiver auf deiner Seite bewegt und war wirklich begeistert von den Angeboten. Und vor allen Dingen einen Bereich fand ich richtig spannend, das war das Thema Reise. Du machst das ja, hast da ja so einen Online-Kurs gemeinsam mit der Michelle Schmidt gemacht und ihr blickt ja, was hast du, habt ihr gesagt, irgendwie, ihr habt gemeinsam 80 Länder schon bereist, ja. 4 Jahre Reisezeit oder irgendwie sowas habe ich mir da gemerkt, genau. Also fand ich richtig eindrucksvoll und den Kurs, den kann man wirklich jedem nur ans Herz legen, der mit Typ 1 Diabetes mal eine Reise machen will. Weil selbst ich, ich bin jetzt irgendwie so, ich sag mal, 30 Jahre als Arzt tätig, 25 Jahre in der Diabetologie tätig, aber mir ist erstmal klar geworden, an was ihr alle denken müsst, wenn ihr so irgendwie größere Reisen macht und so. Da macht man sich als Arzt gar keine Gedanken. Wenn dann jemand kommt, sagt, ja, braucht man ein bisschen mehr Insulin oder so für die Zeit. Klar, das macht man irgendwie möglich. Aber ich fand, da waren so viele spannende Dinge bei. Und ich kann nur sagen, jedem, der jetzt irgendwie eine Reise antritt, dem sage ich, pass auf, mach erstmal den Online-Kurs damit.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also das, ich glaube, lobendere Worte hätten wir uns wahrscheinlich damals nicht wünschen können. Aber genau das war die Intention, eben aus diesen vielen Jahren, aus diesen vielen Momenten. Also ich sage immer, der Diabetes ist ist eigentlich ein eigener Vollzeitjob. Und wir müssen an so viel denken, immer gleichzeitig und wollen ja im gleichen Moment aber auch eben eine ganz tolle Reise erleben. Ja, und ich habe mir die Michelle dann dazu geholt, dass wir gemeinsam diesen Online-Kurs gestalten, weil sie ja auch unheimlich viele schon spannende Reiseerlebnisse gesammelt hat. Und ich mir gedacht habe, wie können wir diesen Kurs, sag ich mal, so maximal wertvoll gestalten und mit dem Ziel eigentlich, dass man am Ende, dass am Ende die Message rüberkommt, man kann wirklich jede Reise machen, unabhängig, egal ob man mit dem Rucksack, also als Backpacker unterwegs sein will, ob man ein Work and Travel in Australien machen will oder ob man einen Reiseurlaub in Europa verbringen möchte, aber Hauptsache man weiß, es geht und es ist alles möglich.
Ja, so ist es auch rübergekommen. Das wirkte wirklich ganz unbeschwert und locker und man hat das Gefühl, man muss jetzt eigentlich direkt den Koffer packen. Aber es ging ja schon los, irgendwie ein Thema, was ja auch zunehmend besprochen wird, ist dieser ganze Müll, der mit den AID-Systemen verbunden ist, die Verpackungen. Und das ist ja schon auch eine Herausforderung für die Reise, aber das habt ihr ja irgendwie super aufgelöst. Wie man da fängt es ja schon an, dass man nicht 3 Koffer mit dem ganzen Material hat und beziehungsweise eher den Verpackungen.
Ja, genau. Das, also dieses Volumen. Ich bin damals nach Australien gereist und war ein Jahr lang unterwegs. Bin nach Australien, Indonesien und Neuseeland. Und für ein Jahr Diabetesbedarf mit sich rumtragen, weil man kann das ja dort nicht einfach dann von der Apotheke holen oder bestellen. Das war dann doch schon echt eine logistische Herausforderung. Aber man kann es alles sehr gut, sehr klein verpacken und tatsächlich ja, also wir haben es ja mal ausgerechnet, da auch ist das Gewicht und das Volumen dann gerade von den Sensoren ist einfach sehr hoch und sehr groß. Ich sag da wirklich, man muss sich das gut überlegen, wenn man so eine lange Reise machen möchte, dass man sich auch überlegt, ob man sich nicht darauf einstellt, entweder vielleicht die Therapie in Absprache mit dem Diabetes-Team zu ändern, anzupassen. Oder eben extra Gepäck dann mitzunehmen. Je nach Airline geht das, je nach Reiselänge brauche ich auch vielleicht gar nicht ganz so viel Bedarf. Und für manche bestimmte Länder gibt es auch die Möglichkeiten, also gerade zum Beispiel Australien, dass man sich den Diabetesbedarf exklusive, also Insulin ausgeschlossen, aber dass man sich das zuschicken lässt zu einem Arzt vor Ort. Da kann man sich immer am besten auf den Seiten vom Auswärtigen Amt über die jeweiligen Reiseländer informieren. Und ja, da finden sich also immer Lösungen, sagen wir es so. Ne?
Eine Pentherapie, da ist sicherlich schon mal deutlich weniger Verpackung, aber ich glaube, die wenigsten würden jetzt ihr ID-System gegen Pen austauschen wollen. Ja, und letztlich, selbst wenn die Airline einem noch ein Sondergepäck einräumt, man muss es ja auch vor Ort dann für die Aktion irgendwie mitschleppen. Und ich finde es schon, also schon eine tierische Herausforderung. Und einfach auch so ein paar Spielregeln, die ihr da erläutert, dass man ausreichend Backup hat, sowohl Insulin wie auch Material, je nachdem, dass man es entsprechend dann mitnimmt. Also das sind schon viele Dinge, die man zu berücksichtigen hat.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist dabei immer, sich zu überlegen, was ist denn so das, was ich sozusagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil wenn ich darauf vorbereitet bin, dann kann mir eigentlich, wenn ich unterwegs bin, dann gar nicht mehr viel passieren. Und das ist für mich zum Beispiel einmal damals, als ich in Mexiko war, tatsächlich hat das mir die Reise oder das Weiterreisen ermöglicht. Ich hatte nämlich einen Wasserschaden mit der Insulinpumpe. Die Pumpe damals, ja, die war noch nicht wasserfest. Und ich hatte mir aber meine Basalraten extra aufgeschrieben, hatte sie mir auch nochmal per E-Mail geschickt, dass ich sie also praktisch überall verfügbar dabei habe und konnte dadurch sehr schnell dann von der Insulinpumpe, die ja nicht mehr funktioniert hat, umsteigen auf eine Pen- oder ICT-Therapie, also wieder mit Insulinspritzen regelmäßig, und konnte dadurch meine Reise dort überhaupt fortsetzen, weil ich damals keine Ersatzpumpe dabei hatte. Und für eine neue Pumpe hätte ich zurück nach Deutschland kommen müssen. Also deswegen so die Vorbereitung, die ist wichtig. Und dann kann mir, wenn ich dann vor Ort unterwegs bin, auch wirklich nichts mehr passieren.
Ja, was ja auch immer ein großes Thema ist für Reisende mit Typ 1 Diabetes, ist die Geschichte am Flughafen. Wie handelst du das da mit dem ID-System? Ich weiß, es ist ja je nach System ein bisschen unterschiedlich, Ganzkörperscanner ja oder nein. Hast du da schon Probleme gehabt oder funktioniert das?
Also bisher noch gar nicht. Ich bin sowohl durch die Sicherheitschecks als auch durch diese Ganzkörperscanner immer ohne Probleme durchgekommen. Die Ganzkörperscanner waren eine Veränderung, weil davor bin ich meistens mit der Pumpe einfach durch den Scanner durchgelaufen und der hat nicht mal angeschlagen. Da haben die mal dann manchmal noch gefragt, ach, du hast aber noch was in der Hosentasche. Und dann habe ich gesagt, ja, ist eine Insulinpumpe. Und dann war das so, okay, wir gehen durch. Jetzt mittlerweile mit den Ganzkörperscannern, wo das ja dann wirklich angezeigt wird, da kommt dann jedes Mal dieser Sprengstofftest. Also da machen die dann so einen Abstrich. Das ist was Neues, weil das weiß ich, das passiert einfach jedes Mal. Das ist sozusagen jetzt gehört zum Standardprozedere dazu. Aber ansonsten ist da noch nie was passiert. Es gibt ja diese ärztlichen Bescheinigungen, die man sich ausfüllen lassen kann, wo dann drin steht, dass man eben insulinpflichtig ist, dass das Insulin dem eigenen medizinischen Bedarf dafür ist. Und wichtig auch, dass man dann, wenn man eben so große Mengen bei sich trägt, gerade für ein Jahr zum Beispiel, dass man so eine Bescheinigung hat, weil ansonsten würde zum Beispiel der Zoll oder so auch dann aufmerksam werden und sich fragen, okay, was willst du denn bei uns im Land mit so einer großen Menge Insulin? Also da muss man einfach sagen können, ja, ich bin ein Jahr lang unterwegs und ich habe hier diesen Zettel und da steht es in allen möglichen Sprachen drauf. Und dann musste aber nichts wirklich passieren oder kann da eigentlich nicht viel passieren.
Ja, diese Flugbescheinigung, die stellen wir auch immer regelmäßig aus. So, ich sag so, ja. Innerhalb von Europa Flügen oder so habe ich nie irgendwie gehört, dass jemand die gebraucht hat. Aber klar, insbesondere wenn man so große Mengen damit sich rumschleppt, kann man sich vorstellen, dass der Zoll oder wer auch immer da aufmerksam wird. Was dann ja auch, wenn du transatlantisch oder überhaupt größere Flüge machst, dann ist ja immer das Thema Zeitumstellung. Wie regelst du das? Das ist ja immer ein großes Thema, wenn wir Patientinnen und Patienten haben, die größere Reisen antreten?
Also ich persönlich, ich glaube auch nochmal der kleine Disclaimer an der Stelle wichtig, das sind ja meine eigenen Erfahrungen, insofern da bitte alle, die jetzt zuhören, ihr müsst für euch selber rausfinden, auch in Rücksprache natürlich mit dem Diabetes-Team, wie da der beste Weg ist. Für mich, ich habe für mich meinen besten Weg rausgefunden, dass ich das war sowohl bei der Pen-Therapie als auch bei der Pumpentherapie, war das so, dass ich praktisch die Insulindosierung vom Basalinsulin je nach Zeitumstellung jeden Tag 2 bis 3 Stunden angepasst habe. Das heißt, wenn ich eine Zeitumstellung von 12 Stunden hatte, dann habe ich innerhalb der ersten 4 Tage auf der Reise jeden Tag 3 Stunden später oder früher, je nachdem, mein Basalinsulin gespritzt. Einfach weil man sagt, dass der Körper circa 3 Stunden am Tag sich auf eine neue Zeit einstellen kann. und so ein bisschen ja auch selber braucht, um sich umzustellen. Bei AED-Systemen, das ist ja ein kleiner, sozusagen, da ist es nochmal anders. Bei AED-Systemen muss man einfach gucken, wie gut das System sich selber adaptiert auf die neue Zeit. Bei meinem System, das jetzt einfach noch ein bisschen älter ist, weil es ja das erste damals war, da muss ich tatsächlich auch ein bisschen diese Zeitumstellung über die Uhrzeit der Pumpe anpassen. Ich weiß aber von anderen Menschen, die mit neuen AED-Systemen ausgestattet sind, dass es da schon deutlich schneller geht und dass das System selber schon den veränderten Insulinbedarf erkennt und innerhalb von 1-2 Tagen sich einfach selber dann umstellen kann. Da kann man vielleicht die Uhrzeit ja auch gar nicht anpassen, selber manuell, weil die einfach auf die Handyzeit zurückgreift. Das ist so ein bisschen einfach auch abhängig davon, welches System man nutzt.
Das, was du zunächst gesagt hast mit dem sukzessive die Zeit bzw. die Injektionen umstellen, schon vielleicht sogar im Vorfeld, 2 Tage bevor man die Reise antritt, das funktioniert meines Erachtens eigentlich gut und das kann man auf jeden Fall so machen. Und ansonsten hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man mit dem AED-System unterwegs ist, den Zielwert ein bisschen anzuheben, dass man vielleicht in dieser Phase, wo man dann jetzt unterwegs ist, nicht gerade gleich eine Unterzuckerung hat. Weil letztlich, klar, wenn man jetzt ein Jahr unterwegs ist, will man nicht ein Jahr lang hohe Werte haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal 6 Wochen, 8 Wochen unterwegs ist und hätte in dieser Zeit etwas höhere Werte, nicht ganz seine Zielwerte, die man sich sonst so setzt, erreicht, ist das ja auch absolut in Ordnung für so ein besonderes Event.
Ja, absolut. Also das ist diese Erwartungshaltung, ne, die muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen der Situation und dem Kontext anpassen. Wenn ich natürlich in einem Umfeld und einer Umgebung bin, die ich gar nicht kenne, wo ich auch ja beispielsweise Kohlenhydrate etc. vielleicht neu einschätzen lernen muss, und einen anderen Tagesablauf habe, weniger Rhythmen und so weiter, dann ist natürlich der Blutzucker davon auch beeinflusst und dann vielleicht nicht genau auf die Time in Range zu kommen, die ich sonst gewohnt bin, ist am Anfang erstmal normal und dann geht es eben darum, sich da kennenzulernen und sich neu einzustellen und dann eben auch diese neue Logik sozusagen zu finden für die jeweilige Umgebung, in der man dann gerade ist. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Essen ist natürlich auch immer ein riesiges Thema, wenn man in unbekannten Regionen unterwegs ist. Und klar, Aktionen will man auch machen, besondere Aktionen. Du machst ja alles, Tauchen, Bungee-Jumping und. Also es sind schon viele Herausforderungen. Ich könnte ja jetzt im Prinzip noch 2 Stunden hier drüber plaudern. Man kann sich aber auch einfach deinen Online-Kurs anhören, da hat man dann alles nochmal super zusammengefasst.
Auf jeden Fall.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Noch eine Frage stellen. Wenn man auf deine Seite geht, wenn man dich hört, wenn man mal YouTube-Videos anklickt oder so, das klingt immer alles unbeschwert, locker, entspannt. Klappt denn alles bei dir so?
Nein, natürlich. Also auch bei mir klappt es manchmal nicht. Und das ist ganz wichtig, man lernt nur aus Fehlern. Man lernt daraus, wenn was mal nicht klappt. Und also jetzt gerade vor 2 Tagen hatte ich so einen Fall, dass mir einfach nachts der Katheter von der Insulinpumpe abgeknickt ist und ich dann nachts mit einem sehr, sehr hohen Wert aufgewacht bin und dann erstmal einen neuen Katheter legen musste. Und aber das sind, glaube ich, Dinge, die passieren und die können wir auch unter bestimmten Umständen, so ich meine, beeinflussen, indem wir halt wissen, wo wir den Katheter am besten setzen und so weiter. Aber das passiert und ich glaube, die Frage, also ich sage das immer wieder auch in meinen Vorträgen, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und der Diabetes hat mich dazu gebracht, einen anderen Umgang mit meinem Perfektionismus zu entwickeln. Also realistischer zu werden, auch in der Erwartungshaltung, eben immer das Bestmögliche rausholen zu wollen, aber eben auch sich bewusst zu sein, der Blutzucker ist ein unheimlich sensibles und komplexes System und mir fehlen oftmals ja die Informationen und Daten, also gerade wenn man so daran denkt, Hormonschübe, ob das in der Wachstumsphase ist oder bei Frauen durch den Zyklus zum Beispiel, dann sind das Dinge, die kann ich nicht vorhersehen und die gibt's immer wieder. Stress ist auch ein gutes Beispiel und darauf muss ich dann reagieren können und das kann ich umso besser, je mehr ich mich mit meinem Blutzucker und meinem Körper auseinandersetze, über mich selber lerne und dabei auch wirklich wohlwollend mit mir umgehe. Und dann ist, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, weil man weiß, am nächsten Tag, es wird wieder besser, ich kümmere mich drum und ich mache das Beste draus.
Ja, ich glaube, so extreme Erwartungshaltungen sind am Ende alles andere als förderlich. Das ist mitunter auch ein bisschen das, was ich erlebe. Da haben wir Patientinnen und Patienten, die auf einmal eine Time in Range von 85% haben und dann noch damit hadern, dass sie im Quartal vorher 87% hatten. Dann
Ja.
sage ich auch immer, guck doch mal, wie das mal früher war und jetzt, ey, das ist doch alles genial. Du schläfst, du hast keine Unterzuckung mehr. Es läuft. Ich glaube, dann wird das Leben auch anstrengend, wenn man einfach zu viel von sich erwartet und ja, insbesondere auch mit der Herausforderung Diabetes.
100%.
Ivo, das hat mir riesig Spaß gemacht. Trotzdem ist die Zeit jetzt rum.
Ganz meinerseits. Leider, aber vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Ja, schön, dass wir gemeinsam in diesen Tag starten konnten und freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören oder auch ein persönliches Kennenlernen.
Kommt bestimmt irgendwann, sehen wir uns auf irgendeiner Veranstaltung. Okay, Ivo, dann dir auch noch einen schönen Tag und
Gleichfalls.
weiter viel Erfolg mit Dialetics, Reisen und Sport.
Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Bis dahin.
Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen sprechen dann Professor Dr. Thomas Haag und Isolde Tarrach miteinander über Nierenerkrankungen als Folge des Diabetes, über Dialyse und über das Leben nach der Transplantation. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.